Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Aber mein Gewissen lässt sich keinen Meineid zumuten. Ich will das, was mir ohne mein Zutun 1833 eidlich auferlegt worden ist, so lange redlich halten, bis es mir klar und gültig abgenommen wird. Wir haben 4 Jahre lang, allgemein und ohne den geringsten Zweifel, diese Verfassung gehalten, sind stets in gutem, treuen Glauben daran gewesen. Wen sollte das Geheiß nicht empören, diese Bona Fides zu verletzen? Das ist alles und das Einfachste von der Welt. Jedermann erwartete, dass die alten Minister den ersten Widerspruch einlegen würden. Sie haben sich, wo ihnen Ehre und Pietät geboten war, mit Schande bedeckt. Und statt die natürliche Stütze des Rechts zu sein, helfen sie nun, es zu untergraben. Diese schimpfliche und feige Stille zu brechen, war unsere Sache, wie es die jedes Einzelnen ist.
Diese Worte schrieb Jakob Grimm am 13. Dezember 1837 an den berühmten Rechtsgelehrten Friedrich Karl von Savigny. Sie beziehen sich auf einen hochpolitischen Vorgang desselben Jahres. Der hannoveranische König hatte, als oberster Landesherr, eigenmächtig die gültige Verfassung seines Staates geändert. Gegen diesen Verfassungsbruch protestierten 7 Göttinger Professoren, unter ihnen die beiden Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Der Protest der Göttinger 7 erregte nicht nur großes Aufsehen in ganz Deutschland, sondern hatte zur Folge, dass die mutigen Professoren fristlos entlassen wurden. Diese, für die Betroffenen sehr schmerzliche Entscheidung, ist für uns nachgeborene Deutsche von großer Bedeutung. Die Entlassung der beiden Sprachforscher Jakob und Wilhelm Grimm brachte nämlich 2 Literaturfreunde 1838 auf den Gedanken, dem berühmten Brüderpaar eine lang gehegte Idee anzutragen: die Vorbereitung und Ausarbeitung eines umfassenden Wörterbuchs der deutschen Sprache. Bevor man sich auf dieses gigantische Unternehmen einließ, rechtfertigte Jakob Grimm, ebenfalls 1838 seine Göttinger Entscheidung, den Eid auf die Verfassung um jeden Preis zu wahren. Dies mag manchem als sehr deutsche Haltung vorkommen. Da Jakob Grimms Argumentation jedenfalls auch in unserer Zeit von erheblicher politischer Brisanz ist, wollen wir hier aus seiner Rechtfertigungsschrift zitieren.
Den Eid auf die Verfassung konnte niemand lösen als entweder der König gemeinschaftlich mit den nach dem Gesetz von 1833 berufenen Landständen oder ein rechtlicher Ausspruch des Bundestages. Einen dritten Weg gab es nicht. Beiden Entscheidungen würden wir uns in ehrerbietigem Gehorsam gefügt haben. Aber ohne volle Überzeugung war keine Entlastung möglich. Jeder Zweifel hätte einen unerträglichen Zustand der Seele mit sich geführt. Ich sehe das kalte Lächeln derer, die sich die Klugen nennen und hier bloß eine nicht ernsthaft gemeinte Ausflucht erblicken. Habe ich doch selbst sagen hören, ein Eid in politischen Angelegenheiten bedeute nicht viel. Oder auch, der aufgelegte Eid binde eben nicht. Man erfülle ihn, soweit man Lust habe. Gut, denkt der eine, dass sich Veranlassung findet, eine liberale Verfassung umzuwerfen. Wenn es gelingt, so heiligt der Zweck die Mittel. Wir haben ein höheres Recht, das die Rechte des Machwerks nicht zu achten braucht. Was kümmert mich die Politik, meint der andere, wenn sie mich in meiner Behaglichkeit oder in meinen gelehrten Arbeiten stört? Aber so sehr ist die Religiosität nicht verschwunden, dass nicht viele, die etwas Höheres als weltliche Klugheit kennen, die volle Schwere des Grundes mit mir im tiefsten Herzen empfinden. Es gibt noch Männer, die auch der Gewalt gegenüber ein Gewissen haben.
Die Voraussetzungen für die Erarbeitung eines großen deutschen Wörterbuchs schienen gegeben. Die beiden gelehrten Professoren Jakob und Wilhelm Grimm waren über Nacht ohne Stelle und ohne finanzielle Mittel. Und die beiden Leipziger Verleger Karl Reimer und Salomon Hirzel machten, auf Anregung des Altphilologen Moritz Haupt, den Grimms den fatalen Vorschlag. 15 Jahre zuvor hatten sie einen ähnlichen Vorschlag des Goethe-Verlegers Cotta abgelehnt. Jetzt sagten sie nach einer mehrmonatigen Bedenkzeit zu. Es hatte in Deutschland bislang nur 2 ernsthafte Versuche in dieser Richtung gegeben. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatten Johann Christoph Adelung und Johann Heinrich Campe je ein deutsches Wörterbuch verfasst. Allerdings mit dem bescheidenen Anspruch, den damals aktuellen Wortbestand zu sammeln und aufzuführen. Jakob Grimm hatte von Anfang an Größeres im Sinn. Er stellt fest, der Vorrat und Reichtum unserer Zunge sei noch gar nicht überschaut und erkannt worden und wollte infolgedessen alle wichtigen hochdeutschen Belege der letzten 3 Jahrhunderte sichten und sammeln. Dies würde, grob gesprochen, ein Wörterbuch der deutschen Sprache zwischen Luther und Goethe bedeuten. Selbstverständlich sollte die deutsche Gegenwartssprache der Mitte des 19. Jahrhunderts dabei einige Berücksichtigung finden. Jakob Grimm schrieb über den Plan:
Wir gehen also darauf aus, nicht bloß den genauen Umfang der lebenden hochdeutschen Sprache zu sammeln, sondern auch alle Wörter des 16., 17. und 18. Jahrhunderts aufzunehmen, die mit Recht oder Unrecht veraltet sind. Wer lauter unveraltete und heute gültige Wörter geben wollte, würde sich ein zu enges Ziel stecken und fast nach einem Lexikon der Mode oder des feinen Tons streben. Aber ich meine, alle Wörter von Schönheit und Kraft seit Luthers Zeiten dürfen zur rechten Stunde wieder hervorgeholt und neu angewandt werden. Das soll als Erfolg und Wirkung des Wörterbuchs bedacht werden, dass alle Schriftsteller daraus den Reichtum der vollkommen anwendbaren Sprache ersehen und lernen. Das Werk soll in sich begreifen alles, was die hochdeutsche Sprache vermag, nach der Ausprägung, die ihr in 3 Jahrhunderten durch Dichter und tüchtige Schriftsteller widerfahren ist.
9 Monate nach dem Entschluss, das deutsche Wörterbuch zu erarbeiten, unterstrich auch Wilhelm Grimm das gemeinsame Konzept. In einem Brief an Friedrich Karl von Savigny schrieb er am 2. April 1839:
Der Plan zu dem Wörterbuch ist zum Teil reiflich überlegt, zum Teil noch unbestimmt gelassen, wie es die Natur der Sache erfordert. Der Grundgedanke dabei ist, dass es die Sprache so darlegen soll, wie sie sich in den letzten 3 Jahrhunderten von Luther bis Goethe selbst darstellt. Man soll daraus ersehen, wie man in diesem Zeitraum gesprochen hat, allerdings auch, wie man gegenwärtig spricht. Aber es wird nicht entschieden, wie man sprechen soll. Durch diese ganz geschichtliche Haltung wird es sich von der einengenden, gesetzgeberischen Weise der meisten Wörterbücher entfernen, welche eine Autorität bilden und das allein Gültige aufstellen wollen. Bei diesem völlig veränderten Gesichtspunkt leuchtet es ein, dass, was bisher in diesem Fache getan ist, uns zunächst nichts nützt und nur späterhin bei der Ausarbeitung zu Rat gezogen werden kann. Es müssen alle Schriftsteller dieses Zeitraums durchgelesen und ausgezogen werden, und auch hier lässt sich nicht immer dieselbe Weise anwenden.
Immerhin wussten die beiden Brüder, wie sie methodisch vorgehen mussten, wenngleich sie zu Beginn ihres Unternehmens noch nicht ahnten, welch gigantische Ausmaße es dermaleinst annehmen würde. Sie legten zunächst die literarischen und fachsprachlichen Quellen fest, aus denen sie den Wortbestand herausfiltern wollten. Zugleich bemühten sie sich, Mitarbeiter und Zuträger zu gewinnen. Bereits ein Vierteljahr nach dem kühnen Entschluss zum deutschen Wörterbuch hatte Jakob rund 30 Mitarbeiter gewonnen. Es waren Verleger, Professoren verschiedener Fachrichtungen, Pfarrer, Freunde, Bekannte und ehemalige Studenten. Die beiden Verleger Reimer und Hirzel wurden von einem anderen Problem geplagt, nämlich der Finanzierung. Kurz entschlossen legten sie das langsam entstehende Werk zur Subskription auf. Folglich mussten sie Teile davon in möglichst kurzen Abständen veröffentlichen. Dadurch kamen Jakob und Wilhelm Grimm wiederum in Zugzwang. Allerdings dauerte es 14 Jahre, bis die erste Lieferung des Wörterbuchs A bis Alpha 1 1852 auf der Leipziger Buchmesse vorlag. Begeistert schrieb Verleger Salomon Hirzel an Jakob Grimm:
Das Wörterbuch war das allgemeine Messgespräch unter den Buchhändlern, die, höchstens mit Ausnahme einiger Neidhammel, alle die günstigste Meinung davon hatten. Es gilt mit Recht für das größte literarische Unternehmen des Jahrhunderts.
Jakob Grimm hatte zunächst den Buchstaben A übernommen und seinem Bruder das B überlassen wollen. Doch Wilhelm schien schon sehr früh die Endlosigkeit des Projekts zu erkennen und wollte seine Pflicht hinausschieben. Das B kommt mir zu bald, erklärte er und übernahm erst einmal den Buchstaben D. Einem der Göttinger Sieben, dem Historiker Dahlmann gegenüber, beschrieb er seine Arbeit als eine körperliche.
Ich hacke täglich ein paar Stunden Holz. Das heißt, ich arbeite an den Sammlungen für das Wörterbuch und gewinne wenigstens das Gefühl, dass, wenn es fertig ist, es nichts Schlechtes sein wird und auch etwas ganz Neues.
Anderthalb Jahre nach Vorstellung der ersten Lieferung der Wörterbuchpassage A bis Alpha ein, war der große Moment gekommen. Band 1 des deutschen Wörterbuchs lag vor. Er umfasste rund 1000 eng bedruckte Seiten. Auf 1824 Spalten waren Wort- und Begriffsbelege von A bis Biermolke aufgelistet. Allein der Buchstabe A war für 2,5 Spalten gut. Denn nach Jakob Grimm ist A
der edelste, ursprünglichste aller Laute, aus Brust und Kehle voll erschallend, den das Kind zuerst und am leichtesten hervorbringen lernt, den mit Recht die Alphabete der meisten Sprachen an ihre Spitze stellen.
Auf der Suche nach Vollständigkeit nahm Jakob Grimm auch Begriffe aus der Kindersprache in die Sammlung auf. Beispiel A-A.
A-A. Maskulinum. Merda. Excrementum. Zweisilbig und zweimal betont. Ein uraltes Wort, dem nur Zeugnisse abgehen. Anständiger als die gemeinen Ausdrücke Kot oder Dreck. Jetzt aber nur, wenn mit Kindern oder vertraulich gesprochen wird im Gebrauch.
Band 1 endigt, wie gesagt, mit dem mir bis vor kurzem ungeläufigen Begriff Biermolke. Es ist
Molke von solcher Milch, die man durch Bier zum Gerinnen bringt.
Es darf als schöner deutscher Zufall gelten, dass Jakob Grimm inmitten des Begriffsfeldes Bier den ersten Band des deutschen Wörterbuchs ausklingen und den zweiten Band anheben lässt, nämlich mit dem Begriff Biermörder. Was ist ein Biermörder? Wir wüssten es nicht, wenn die Brüder Grimm nicht das lateinische Wort putator erklärend hinzufügen würden. Demnach ist ein Biermörder jemand,
der das Bier mordet, tilgt, aufzehrt. Mittelhochdeutsch würde man gesagt haben Bierswende, heute Bierverderber.
Zusatzfrage: Was ist ein Bierverderber? Wir erfahren es im Band 2, Spalte 2 der Seite 1. Jemand, der vom Übel der Podagra befallen ist, was wiederum
heißt eine Herrenkrankheit, die alleine für solche faule, müßige Bierverderber gehört. Studentisch Bier vertilgen gleich verzehren.
Wir fühlen uns aufgeklärt. Gemeint ist der ebenfalls genannte Biertrinker oder Biersäufer. Damit wollen wir es mit dieser Abschweifung gut sein lassen. Denn immerhin haben die Brüder Grimm und ihre Mitarbeiter 143 Ableitungen zu dem Zentralbegriff Bier gefunden und verzeichnet. Stoff genug für eine andere Sendung. Zu Wort komme wieder Jakob Grimm, der in der Einleitung zu Band 1 des deutschen Wörterbuchs an den eigentlichen Anlass zu diesem Unternehmen erinnert, seine und seines Bruders Entlassung aus der Göttinger Professur.
In dieser zugleich drückenden und erhebenden Lage, da den Geächteten die öffentliche Meinung schützend zur Seite trat, geschah uns von der Weidmannschen Buchhandlung der Antrag, unsere unfreiwillige Muße auszufüllen und ein neues, großes Wörterbuch der deutschen Sprache abzufassen. Unmuße und die freiwilligste war genug da. Sie wäre nimmer ausgegangen. Was frommte ihrer mehr und im Überschwang zu bereiten? Beinahe hieß es alte, warm gepflegte Arbeiten aus dem Nest stoßen, eine neue, ungewohnte und mit jenen aller nahen Verwandtschaft zum Trotz unverträgliche, ihren Fittich heftiger schlagende, darin aufzunehmen. Auf deutsche Sprache von jeher standen alle unsere Bestrebungen. Den Gedanken, ihren unermessenen Wortvorrat selbst einzutragen, hatten wir doch nie gehegt. Und schon der mühsamen Zurüstungen, sich zu unterfangen, konnte den für die Ausdauer unentbehrlichen Mut auf die Probe stellen. Aber im Vorschlag lag auch etwas Unwiderstehliches, das sich gleich geltend machte und zum Voraus allen Schwierigkeiten, den vor Augen schwebenden wie solchen, die sich erst, wenn Hand angelegt werden sollte, erzeigen würden und die es vorauszuschauen unmöglich ist, die Spitze bot. Wir erwogen und erwogen. Ein unabsehbares, von keinem noch angelegtes, geschweige vollbrachtes Werk öffnete allenthalben die fernsten Aussichten. Es gab weder ein deutsches Wörterbuch noch einer anderen neueren Sprache in dem umfassenden, ausgedehnten Sinn, den wir ahnten, welchem gerade jetzt mehr als irgendwann mit treu aufgewandten Kräften Folge geleistet, mit reger Teilnahme entgegengekommen werden könnte. Seine ungeheure Wucht sollte nun auf vier Schultern fallen. Das schien sie zwar zu erleichtern und zu verteilen, indem ihm aber auch zwei Häupter erwuchsen, die notwendige Einheit, wo nicht des Entwurfs, doch der Ausführung, zu gefährden. Dies Bedenken dennoch hielt keinen Stich gegen die stete Gemeinschaft, in der wir von Kindesbeinen an gelebt hatten, die wie bisher auch für die Zukunft unsere Geschicke zu bestimmen und zu sichern befugt war. Eingedenk des uralten Spruchs, dass ein Bruder dem anderen wie die Hand der Hand helfe, übernahmen wir williges und beherztes Entschlusses, ohne langes Fackeln das dargereichte Geschäft, zu dessen Gunsten auch alle übrigen Gründe den Ausschlag gegeben hatten.
Als 53-Jähriger hatte Jakob Grimm das Angebot zum Deutschen Wörterbuch angenommen. Nun, da Band 1 des Jahrhundertwerks endlich geschlossen und eindrucksvoll vorlag, waren 16 Jahre verrauscht und der große Sprachwissenschaftler stand im 70. Lebensjahr. In dem ausführlichen Vorwort klingt leise Resignation an. Denn es war Jakob Grimm gewiss klar geworden, dass dieses gigantische Werk zu seinen und seines Bruders Lebzeiten nicht mehr beendet werden könnte, zumal der ein Jahr jüngere Wilhelm offensichtlich etwas weniger Zeit und Kraft einzusetzen schien. Jakob Grimm schrieb:
Längst entbehrt unsere Sprache ihren Dualis, dessen ich mich hier immer bedienen müsste, und den Pluralis fortzuführen fällt mir zu lästig. Ich will das viele, was ich alles zu sagen habe und von dem auch meine eigensten innersten Empfindungen beschwichtigt oder angefochten werden, frisch weg in meinem Namen aussprechen. Leicht wird, sobald er künftig das Wort ergreift und seine weichere Feder ansetzt, Wilhelm meinen ersten Bericht bestätigen und ergänzen. Hingegeben einer unablässigen Arbeit, die mich, je genauer ich sie kennenlerne, mit stärkerem Behagen erfüllt, warum sollte ich bergen, dass ich meines Teils entschieden sie von mir gewiesen hätte, wenn unangetastet ich an der Göttinger Stelle geblieben wäre? Im vorgerückten Alter spüre ich, dass die Faden meiner übrigen angefangenen oder mit mir umgetragenen Bücher, die ich jetzt noch in der Hand halte, darüber abbrechen. Wie wenn tagelang feine, dichte Flocken vom Himmel niederfallen, bald die ganze Gegend in unermesslichem Schnee zugedeckt liegt, werde ich von der Masse aus allen Ecken und Ritzen auf mich andringender Wörter gleichsam eingeschneit. Zuweilen möchte ich mich erheben und alles wieder abschütteln, aber die rechte Besinnung bleibt dann nicht aus. Es gelte doch für Torheit, geringeren Preisen, obschon sehnsüchtig nachzuhängen und den großen Ertrag außer Acht zu lassen. Über eines solchen Werkes Antritt muss, wenn es gedeihen soll, in der Höhe ein heilbringendes Gestirn schweben. Ich erkannte es im Einklang zweier Zeichen, die sonst einander abstehen, hier aber von demselben inneren Grunde getrieben sich genähert hatten, in dem Aufschwung einer deutschen Philologie und in der Empfänglichkeit des Volks für seine Muttersprache. Wie sie beide bewegt wurden durch erstarkte Liebe zum Vaterland und untilgbare Begierde nach seiner festeren Einigung. Was haben wir denn Gemeinsameres als unsere Sprache und Literatur?
Wer ein Wörterbuch plant, sollte den Begriff definieren. Jakob Grimm stellt scheinbar einfach fest:
Wörterbuch ist die alphabetische Verzeichnung der Wörter einer Sprache.
Dieser Satz klingt logisch, ist aber nicht simpel. Die beiden Sprachwissenschaftler Grimm waren nämlich durchaus versucht, das chaotische Sprachmaterial in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Das heißt, nach Begriffseinheiten oder Wortwurzeln zu ordnen. Nach reiflicher Überlegung entschieden sie sich schließlich für die praktische Lösung der wertfreien Wörterfolge des Alphabets.
Verderblicher den Zwecken und Absichten des Wörterbuchs entgegen, wirkt aber keine unter allen Ordnungen als die nach Wurzeln, denen unmittelbar das abgeleitete und zusammengesetzte Wort angeschlossen zu werden pflegt. Selbst beim Entwurf kleiner Glossare und Wortregister wird dem Kitzel nicht widerstanden, alsogleich zu systematisieren und der Grammatik, was ihr gehört, vorwegzunehmen. Der Etymologie auch im Wörterbuch nachzuhängen, ist natürlich und unvermeidlich. Da sie aber in fortschreitender Bewegung begriffen die Kunde der Wurzeln allenthalben erweitert und ermäßigt, darf die Folge der Wörter nicht durch sie getrübt werden. Jeder etymologischen Auskunft auf dem Fuße hätten sonst Abänderungen einzutreten, und in den Wörterbüchern wäre kein Wort mehr seines Platzes sicher. Alphabetische Folge allein, möchte man sagen, sichert den einzelnen Wörtern ihre vorläufige Unabhängigkeit und Neutralität. Die nicht vor Abschluss außerhalb des Wörterbuchs zu vollbringender Untersuchungen preisgegeben werden soll.
Die praktische Benutzbarkeit für die Allgemeinheit bestimmt nach Grimm bereits Ziel und Zweck eines Wörterbuchs. Die Sprache berge nämlich in sich so etwas wie ein religiöses Geheimnis und bilde ein Heiligtum, dem man durch das Wörterbuch gleichsam einen Tempel baue. Unversehens gerät Jakob Grimm in diesem Zusammenhang ins Schwärmen und entwirft sogleich eine biedermeierliche Familienidylle.
Auch ist gar keine Not, dass allen alles verständlich, dass jedem jedes Wort erklärt sei. Er gehe an dem Unverstandenen vorüber und wird es das nächste Mal vielleicht fassen. Leser jedes Standes und Alters sollen auf den unabsehbaren Strecken der Sprache nach Bienenweise nur in die Kräuter und Blumen sich niederlassen, zu denen ihr Hang sie führt und die ihnen behagen. Fände bei den Leuten die einfache Kost der heimischen Sprache Eingang, so könnte das Wörterbuch zum Hausbedarf und mit Verlangen, oft mit Andacht gelesen werden. Warum sollte nicht der Vater ein paar Wörter ausheben und sie abends mit den Knaben durchgehend zugleich ihre Sprachgabe prüfen und die eigene auffrischen? Die Mutter würde gern zuhören. Frauen mit ihrem gesunden Mutterwitz und im Gedächtnis gute Sprüche bewahrend, tragen oft wahre Begierde, ihr unverdorbenes Sprachgefühl zu üben, vor die Kisten und Kasten zu treten, aus denen wie gefaltete Leinwand lautere Wörter ihnen entgegenquellen. Ein Wort, ein Reim führt dann auf andere, und sie kehren öfter zurück und heben den Deckel von Neuem.
Nach den allgemeinen Ausführungen über Sinn und Bedeutung von Wörterbüchern gelangt Jakob Grimm zur eigentlichen Frage, nämlich wie ein deutsches Wörterbuch auszusehen habe. Zu diesem Zweck muss er natürlich den Begriff Deutsch eingrenzen. Als Sprachhistoriker fasste er den Begriff weit. Als Verfasser des Wörterbuchs sah er sich gezwungen, Deutsch mit Hochdeutsch gleichzusetzen. Das heißt, Deutsch so zu definieren, wie es als große europäische Kultursprache feststand und von vergleichbaren Spracheinheiten wie Italienisch, Französisch und Englisch aus verstanden wurde und wird. Der Verfasser der deutschen Grammatik hatte die Gesetze der Lautverschiebung erkannt und festgelegt. Deutsch, im engeren Sinn, war demnach nur noch das nach der zweiten, nämlich der hochdeutschen Lautverschiebung geformte Hochdeutsch.
Die niederdeutsche Mundart, in vielen anderen Hinsichten der Hochdeutschen sehr nahe tretend, entfernt auffallend sich von ihr durch diese Lautverschiebung und bleibt dem älteren Gleise treu, aus welchem die Hochdeutsche sicher doch nicht ohne zureichenden Grund gewichen war, da das zweite Lautverschieben dem ersten vollkommen analog erfolgte und durch es ein tiefer, innerer Sprachtrieb erst seine Befriedigung empfing. Weil nun aber um vieler zusammentreffender Ursachen willen eben dieser Charakter der zweiten Verschiebung, das heißt der Hochdeutsche, unter uns in Literatur wie Dichtkunst der herrschende, tonangebende ward, gebührt ihm in vorwaltendem Sinn der Name des Deutschen. Und wenn heutzutage im Gegensatz zu französischer, italienischer, englischer von deutscher Sprache die Rede ist, kann darunter nicht mehr die niederdeutsche Mundart verstanden werden. Diese jetzt allgeläufigen, für unsere Grammatik entscheidenden Verhältnisse hindern uns, wie jedermann einsieht, niederdeutsche Wörter in ein deutsches Wörterbuch aufzunehmen. Deutsch ist demnach nichts als Hochdeutsch.
Tatsächlich kam der Definition des Begriffs Deutsch seitens der Brüder Grimm nicht nur praktische Bedeutung zu. Grenzten sie, auf das Wörterbuch bezogen, das zu sammelnde Wortmaterial vernünftigerweise ein, indem sie nur hochdeutsche Wörter aufnahmen, weiteten sie den Begriff Deutsch historisch und kulturell so sehr aus, dass dadurch ihre eigenen Erkenntnisse in Frage gestellt wurden. Konkret gesagt, kaum hatten sie Deutsch mit Hilfe der ersten Lautverschiebung von Germanisch abgehoben und unterschieden und via zweite Lautverschiebung das Hochdeutsche als das eigentliche Deutsch bezeichnet, warfen sie in romantischer Verklärung vermeintliche Ahnen, Vorfahren und Urväter alles wieder in denselben Topf. Obwohl weder die Römer noch die Goten eine deutsche Sprache und ein deutsches Volk kannten, weil es damals deutsche Sprache und deutsches Volk einfach noch nicht gab, wurde dem nach-napoleonischen Zeitgeist zuliebe kurzerhand eine deutsche Antike herbeigezaubert, die es nie gegeben hatte. Als lateinisches Synonym für Deutsch wird wider besseres Wissen Germanicus und Teutonicus angegeben. Als Beweis für gotische Urverwandtschaft der etymologische Bezug Theuda für Volk und Theudisco für heidnisch. Für die Ausarbeitung des Buchstabens D war, wie erwähnt, Wilhelm Grimm zuständig. Der Begriff Deutsch umfasst 6 Spalten, was geradezu bescheiden anmutet im Vergleich zu den 77 Spalten, die mehrere Grimm-Nachfolger des 20. Jahrhunderts für den Begriff Wort benötigen. Ideologisch wird der Begriff Deutsch in seinen übertragenen Bedeutungen. Wilhelm Grimm fand,
Deutsch bezeichnet das Edle und Treffliche. Und diese Bedeutung wurzelt in der unauslöschbaren Liebe der Deutschen zu ihrem Vaterland und in dem Gefühl von dem Geist, der es belebt. Ein deutscher Mann ist ein tüchtiger, redlicher, tapferer. Deutsche Treue soll nie gebrochen werden. Ein deutsches Gemüt ist ein tiefes, wahrhaftes.
Es war Wilhelm Grimm allerdings nicht entgangen, dass das Wort Deutsch zugleich eine Naivität in politischen Dingen bezeichnet.
Gelegentlich erhält es ironische Bedeutung. Der deutsche Michel, ein biederer, gutmütiger, aber unbeholfener, unwissender, geistig beschränkter Mensch, ist eine altherkömmliche Benennung.
Auf die Sprache bezogen heißt es?
Man unterscheidet Hochdeutsch, die gebildete, veredelte Schriftsprache, Oberdeutsch und Niederdeutsch-Plattdeutsch, die Volkssprache im südlichen und nördlichen Deutschland, Mitteldeutsch, Altdeutsch, Neudeutsch.
Die Wortzusammensetzung Deutschland erscheint erstmals in der sogenannten Kaiserchronik zwischen 1135 und 1150 als Dutiskland. Im 16. Jahrhundert setzt sich das Wort allmählich durch. Obwohl es weder im 12. noch im 16. Jahrhundert die vielbeschworene staatliche deutsche Einheit gab. Dies mag für jene Deutsche wissenswert sein, die vor einigen Jahren aufgrund der deutschen Teilung meinten, es gebe Deutschland nicht mehr. Kurioserweise finden wir bei Wilhelm Grimm bereits den Doppelbegriff Deutsch-Deutsch, freilich in einer anderen Bedeutung als der uns heute geläufigen. Damals war Deutsch-Deutsch nur eine tautologische Übersteigerung für
deutsches Deutsch, Teutsch-Teutsch, sive Meisterteutsch, tersus subtilis, verus et sincerus loquendimodus.
Von Wilhelm Grimm zitiert nach Caspar von Stiele. Als Begründer der deutschen Philologie, auch Germanistik genannt, gilt Jakob Grimm. Er hat die deutsche Sprache gleichsam katalogisiert und in Perioden eingeteilt. Er stellte Lautveränderung und Lautverschiebungen von Konsonanten und Vokalen fest und kam dadurch zu den 3 sicht- und hörbaren Sprachepochen: Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Was er nicht leisten konnte oder wollte, war die politisch-historische Parallelisierung. Damit meine ich, das in Beziehung setzen sprachlicher Entwicklungen zu geschichtlichen Ereignissen und äußeren Einflüssen. Zweifellos ist der etymologische Gesichtspunkt wichtig und aufschlussreich, doch kann die Beschränkung auf Etymologie auch bewirken, dass man vor Lautständen und Lautverschiebungen die geistesgeschichtlichen Bewegungen unterschlägt oder vergisst, die zu Sprache führen und Sprache verändern. Nur so sind die Verirrungen und Verwirrungen zu verstehen, die wir als Deutsche gegangen sind und angerichtet haben, nachdem uns die Romantiker eingeredet hatten, Deutsch sei gleich Germanisch und wir Deutsche seien die alten Germanen. Dass sich die deutsche Sprache im Kontakt mit der Mittelmeerkultur herauskristallisierte, dass also hebräische, griechische und lateinische Begriffswelt unser Bewusstsein gebildet haben, dies wurde, bis auf den heutigen Tag, nicht Teil unseres Selbstverständnisses. Wenngleich Jakob Grimm nicht umhin konnte, jedem deutschen Begriff, womöglich ein lateinisches Pendant anzufügen, verstand er unter Altertum nicht die mediterrane Antike, sondern die althochdeutsche bzw. gotische Sprachstufe.
Die hochdeutsche Sprache zerfällt in drei Perioden. Zur Althochdeutschen rechnen wir ihre frühesten Denkmäler ungefähr vom 7. bis zum 11. Jahrhundert, zur Mittelhochdeutschen die vom 12. bis in die Mitte des 15. Es ist notwendig, beide untereinander wie von dem Neuhochdeutschen zu sondern. Weil die Formen der althochdeutschen Sprache voller und edler als die der Mittelhochdeutschen sind, diese aber an Reinheit die unsrigen weit übertreffen. Bloß der Übergang vom Alt- zum Mittelhochdeutschen kann hin und wieder schwanken und zweifelhaft sein. Auf althochdeutsche, ja auf gotische Sprache musste im Wörterbuch oft zurückgegangen werden, um der ältesten und vollendetsten Gestalt eines Ausdrucks habhaft zu werden. Noch häufiger ist, und meist wegen Lebendigkeit der Redensarten, mittelhochdeutschen Beispielen Raum gegönnt worden. Manchen Leser könnte ihrer allzu viel bedünken. Die Hauptsache aber ist, den Umfang des neuhochdeutschen ganzen Zeitraums so viel als möglich zu erschöpfen und dadurch nicht allein das Verständnis der einzelnen Ausdrücke zu ergründen, sondern auch die Liebe zu den vergessenen Schriftstellern dieser Zeit wieder anzufachen. Das Allerverkehrteste wäre, den Blick vom Altertum abzuwenden und das deutsche Wörterbuch selbst genügsam auf die kurze Spanne der Gegenwart anzuweisen, als könnte irgendeine Zeit aus sich allein begriffen werden und des Veralteten, außer Brauch gesetzten, entraten.
Aus den dargelegten Gründen gerät Jakob Grimm der deutschen Sprache gegenüber in Verlegenheit, wo diese sich entweder nicht auf germanische Ursprünge zurückverfolgen lässt oder wo die Wörter noch nicht genug germanisiert scheinen. Den von Jean-Paul erstmals 1819 verwendeten Begriff Fremdwort verzeichnet er in Band 4 des Deutschen Wörterbuchs noch ohne Beleg. Er selbst führt über fremde Wörter Folgendes aus:
Alle Sprachen, solange sie gesund sind, haben einen Naturtrieb, das Fremde von sich abzuhalten und wo sein Eindrang erfolgte, es wieder auszustoßen, wenigstens mit den heimischen Elementen auszugleichen. Keine Sprache war aller Entfaltungen der Laute mächtig, und den beiseite liegenden weicht sie aus, weil sie sich dadurch gestört empfindet. Fällt von ungefähr ein fremdes Wort in den Brunnen einer Sprache, so wird es so lange darin umgetrieben, bis es ihre Farbe annimmt und seiner fremden Art zum Trotze wie ein heimisches aussieht. Das zeigt sich vorzugsweise an einer Menge Ortsnamen, aber auch an anderen Wörtern. Abenteuer, Armbrust, Eichhorn klingen vollkommen deutsch, obgleich sie nicht das geringste mit den Vorstellungen Abend, Teuer, Arm, Brust, Eiche, Horn zu schaffen haben. Es liegt nichts daran, was sie zu bedeuten scheinen. Jeder weiß, was sie wirklich ausdrücken, und unsere Klänge werden nicht von ihnen getrübt. Auch echt deutsche, aber dunkel gewordene Ausdrücke müssen sich gefallen lassen, auf ähnliche Weise deutlicher, wenn schon sinnlos zu werden, wie aus Moltwurf, seit man es missverstand, Maulwurf gemacht wurde. Durch das Christentum, die lateinische Gelehrsamkeit und den nachbarlichen Verkehr drangen fremde Wörter haufenweise vor. Für einige gab es gute, ja kühne Verdeutschungen wie Taufe, Sünde, Hölle, Ostern. Weit mehrere wurden beibehalten und zugestutzt, zum Beispiel Engel, Teufel, Priester, Altar, Pfeiler, Kreuz, Natur, Körper, Fenster. Die Assimilation war dann am stärksten, wenn ihnen auch unsere eigentümliche Flexion zuteil wurde, zum Beispiel den Wörtern schreiben und preisen, der Ablaut schrieb, pries. Zur Annahme fremder Wörter bewog unser Altertum nicht nur ihr fester Zusammenhang mit der Überlieferung der Kirche und Schule, neben einer ins Auge fallenden Übereinkunft der urverwandten Wörter, sondern auch ihre Zier und Beholfenheit oder träge Versäumnis, sich in der eigenen Sprache nach einem ihnen entsprechenden Ausdruck umzusehen. Allmählich begann jener Widerwille gegen den fremden Laut sich abzustumpfen und in ein pedantisches Beibehalten seiner vollen Aussprache umzudrehen. Auf diesem Standpunkt sank das Gefühl für die eigene Sprache noch mehr, und den fremden Wörtern wurde der Zutritt ohne Not erleichtert. Man suchte nun eine Ehre darin, das Heimische aufzugeben und das Fremde an dessen Stelle zu setzen. Es ist Pflicht der Sprachforschung, und zumal eines deutschen Wörterbuchs, dem maßlosen und unberechtigten Vordrang des Fremden Widerstand zu leisten und einen Unterschied festzuhalten zwischen zwei ganz voneinander abstehenden Gattungen ausländischer Wörter, wenn auch ihre Grenze hin und wieder sich verläuft.
Genau an dieser Stelle werden die Sprachwissenschaftler Grimm unwissenschaftlich. Ihre Auswahl wird willkürlich, insoweit sie als fremde Wörter durchschaute, freimütig unserem Wortschatz zurechnen, solange diese Wörter ihnen unentbehrlich erscheinen. Sobald sie aber zu wenig Bodenständigkeit wittern, sondern sie das Unliebsame nach eigenem Gutdünken aus. Nochmals Jakob Grimm.
Unmöglich wäre die Ausschließung aller solcher Wörter, die im Boden unserer Sprache längst Wurzel gefasst und aus ihr neue Sprossen getrieben haben. Sie sind durch vielfache Ableitung und Zusammensetzung mit der deutschen Rede so verwachsen, dass wir ihrer nicht entbehren können. Dahin gehören zum Beispiel die Namen aller aus der Fremde in das Land geführten Tiere und Gewächse, für die es kein deutsches Wort gibt. Wer würde der Benennung Rose, Röschen, Viole, Veilchen entsagen? Dahin fallen die seit 1000 Jahren deutsch gewordenen Ausdrücke wie Fenster, Kammer, Tempel, Pforte, Schule, Kaiser, Meister, Arzt, deren einheimischer Name, wenn er vorhanden war, verschollen oder durch den Fremden näher bestimmt ist. Meistenteils, obgleich nicht durchgehends, wird für fremde Substantiva die Bildung von Diminutiven oder die Zusammensetzung mit Lich, minder die Ableitung auf Isch, Merkmal ihrer Zulässigkeit und Einbürgerung. So zum Beispiel mussten Appetit und das sehr gut gebildete Appetitlich stehen bleiben, dem nichts anderes genau entspräche. Dagegen enthält das deutsche Wörterbuch sich einer Menge anderer aus der griechischen, lateinischen, französischen Sprache oder sonst her entlehnten Ausdrücke, deren Gebrauch unter uns Überhand genommen hat oder gestattet wurde, ohne dass sie für Eingetretene in unsere Sprache gelten können. Sie haben wohl versucht, sich einzunisten und eine Stelle zu besetzen, die noch offen stand oder aus der sie schon ein heimisches Wort verjagten. Doch ist ihnen ungelungen eigentlich, sich anzubauen. Ihr Aufenthalt scheint in vielen Fällen gleichsam ein vorübergehender. Und man wird, sobald einmal das natürliche Wort den gebührenden Raum gewonnen hat, sie gar nicht vermissen. Solche fremde Ausdrücke kommen uns zwar täglich in den Mund, gehen aber die deutsche Rede nichts an. Insofern sie andere gleich gute bereits besitzt oder die in ihnen enthaltenen Vorstellungen nicht zu bezeichnen anstrebt. Für welchen Zweck sollte sie zum Beispiel die große Zahl ausländischer in Gärten oder Treibhäuser aufgenommener Blumennamen wiedergeben? Man belässt es beim lateinischen Kunstwort. Andere rücken uns freilich näher. Das Leben verwendet fremde Wörter in Wissenschaft und Schule, im Krieg und Frieden, im gemeinen Umgang so viele, dass man sich oft nur mit ihnen leicht verständlich macht und ohne sie befahren muss, missverstanden zu werden. Wie der Stolz auf unsere eigene Sprache, der oft noch schlummert, einmal heller wacht und die Bekanntschaft mit allen Mitteln wächst, welche sie selbst uns darreicht, um noch bezeichnendere und uns angemessenere Ausdrücke zu gewinnen, wird auch die Anwendung der Fremden weichen und beschränkt werden. So hat die Unzahl der Verba auf ihren, mit denen alsobald jeder französische Infinitiv deutsch werden kann und die im vorigen Jahrhundert allenthalben unsere Rede verunzierten, sich auf viel wenigere zurückgeführt. Und das alle schwenden, wäre auch nicht zu wünschen. Man darf überhaupt nicht vergessen, dass es keineswegs die Mitte des Volks ist, die das Fremde in unsere Sprache heranschwemmte, vielmehr, dass es ihr zugeführt wurde durch die dem ausländischen Brauch huldigenden Fürstenhöfe, durch den steifen und undeutschen Stil der Behörden, Kanzleien und Gerichte, sowie durch das Bestreben aller Wissenschaften, ihre Kunstausdrücke den Fremden zu bequemen oder diesen den Rang vor jedem eigenen Wort zu lassen.
Gerechterweise müssen wir zugeben, dass es den Brüdern Grimm nicht darum ging, die deutsche Sprache des 19. Jahrhunderts so weit von sogenannten Fremdwörtern zu reinigen, wie es zahlreiche Puristen vor und nach ihnen immer wieder mehr oder minder erfolglos versuchten. Offenbar spürten die beiden Sprachwissenschaftler instinktiv, dass sie in solcher Richtung konsequenterweise die deutsche Sprache vergewaltigen würden und dass dabei ein Kunstprodukt von Sprache herauskäme, das mit dem historisch gewachsenen Deutsch nicht mehr viel zu tun hätte. Trotzdem wendet sich Jakob Grimm gegen die fremden Spracheinflüsse, die er Ausländerei nennt.
Dieser Ausländerei und Sprachmengung soll das Wörterbuch keinen Vorschub, sondern will ihr allen redlichen Abbruch tun, geflissentlich aber auch die Abwege meiden, auf welche von unberufenen Sprachreinigern gelenkt worden ist. Ohne an der Schönheit und Fülle unserer Sprache selbst wahre Freude zu empfinden, strebt dieser ärgerliche Purismus, das Fremde, wo er seiner nur gewahren kann, feindlich zu verfolgen und zu tilgen. Mit plumpem Hammerschlag schmiedet er seine untauglichen Waffen. Das, was ihm völlig unbewusst die Sprache längst schon hatte oder was sie zum größten Teil noch nicht einmal in sich aufzunehmen begehrt, will er ihr im umgewandten Kleide gewaltsam anziehen und einverleiben. Vor lauter Bäumen sieht er den Wald nicht. Ohne sonderliche Mühe lassen sich wertlose und ungeweihte Zusammensetzungen schweißen, deren Begriff dem leichten und ungezwungenen Ausdruck, den sie wiedergeben sollen, kaum auf halben Weg nahe kommt und die doch immer das Doppelte von Buchstaben und Silben dafür aufwenden müssen.
Der Ausländerei Abbruch tun. Dieser Vorsatz mag den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts widerspiegeln. Er hat als verwirklichte Absicht freilich auch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und unser gegenwärtiges Bewusstsein auf fatale Weise deformiert. Es gibt kaum einen Deutschen, der kompliziertere Begriffe, die gleichsam von draußen rein kamen und nicht nur unsere Sprache bereichert, sondern auch unser Bewusstsein erweitert haben. Es gibt heute kaum einen Deutschen, der ihm unbekannte Spezialbegriffe nicht voreilig als Fremdwörter verunglimpfte und abwertete. Obgleich überhaupt kein Zweifel daran bestehen kann, dass die moderne deutsche Sprache andere Dimensionen besitzt als germanische oder pseudo-germanische. Da mit nur germanischen Sprachwurzeln schon das Althochdeutsche nicht mehr zu fassen war, da es ja im Grimmschen Koordinatensystem von vermeintlichen Fremdwörtern geradezu wimmelte, Arzat, Arzt, Chircha, Kirche, Predigon, Predigen, Chellari, Keller, kurzum, da die deutsche Sprache die deutsche Sprache ist und nicht mehr ein germanischer Krieger-, Fischer- oder Bauerndialekt, mussten die germanophilen Sprachforscher in der Grimm-Nachfolge notgedrungen auch noch einen Begriff für jene von draußen hereingeschneiten Wörter erfinden, die vom Durchschnittsdeutschen ohne Vorwissen als ehemalige Fremdwörter nicht mehr durchschaut werden. da Jakob und Wilhelm Grimm nur bis zum Stichwort Furcht vorgedrungen sind und das von Jean-Paul erfundene Fremdwort, wie erwähnt, gerade noch streiften, ist nicht nachzuweisen, ob ihnen der Behelfsbegriff Lehnwort schon geläufig gewesen ist. Nach Friedrich Kluges etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache wurde Lehnwort bereits zu Lebzeiten der Brüder Grimm, nämlich 1856, gebraucht, wenngleich noch nicht in scharfer Unterscheidung zum Begriff Fremdwort. Als Erfinder wird der Sprachwissenschaftler Ebel genannt. Zu Lehnwort heißt es bei Kluge:
Spät nach dem Fremdwort drängte das aus einer fremden Sprache entlehnte Wort, das deutsche Formen angenommen hatte, wie Becher, Kochen, Rund, zu einer eigenen Bezeichnung. Nachdem Schottel 1663 Bastardwort für die Mischung aus heimisch und fremd wie Hausieren geprägt hatte, schreibt Ebel 1856 über die Lehnwörter der deutschen Sprache, freilich noch ohne die Grenze gegen das Fremdwort begrifflich reinzuziehen.
Für den Buchstaben L des Grimmschen Wörterbuchs war Moritz Heine zuständig. 1885 erwähnt er Lehnwort knapp und ohne Beleg.
Aus fremden Sprachen entlehntes Wort. Eine junge, erst von neueren Grammatikern geschaffene Bildung, aber bereits ins Englische als Loanword weitergedrungen.
Wir können an dieser Begriffsbildung beobachten, wie die Grimmsche Klassifizierung der Sprache in eine Rassifizierung umschlägt. Ausländische Wörter dringen als Fremdlinge auf das heilige Gelände der Muttersprache, um ihren hehren Schoß zu bastardisieren. In der Not erscheinen kühne Recken und versuchen, die artfremden Eindringlinge wieder zu vertreiben oder auszumerzen. Das Stichwort Rasse ist in Band 14 des Deutschen Wörterbuchs aufgeführt, der als achter Band im Jahr 1893 erstmals erschien. Wir erfahren, dass das Wort Rasse erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, das heißt zwischen 1750 und 1800, übernommen worden ist. In Zusammensetzung wird Rasse in den Begriffen Rassenhass, Rassenunterschied, Rassepferd und Rassetier im selben Band genannt. Noch tauchen die Begriffe rassig, rassisch, Rassist und Rassismus nicht auf. Daraus können wir freilich nicht schließen, dass es die entsprechende Vorstellungswelt zu Grimms Zeiten noch nicht gegeben habe. Es sei daran erinnert, dass Joseph Arthur Gobineau sein fatales Werk Essai sur l'inégalité des races humaines, also seinen Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, zwischen 1853 und 1855 veröffentlicht hat. Das heißt, zeitgleich mit dem Erscheinen des ersten Bandes unseres deutschen Wörterbuchs. Darin kann sich Jakob Grimm aufgrund der Buchstabenfolge noch nicht mit dem Begriff Rasse beschäftigen. Allerdings finden wir das ältere Synonym Art. Auch der Begriff Abart wird belegt. Die Abart ist
ein aus der Art geschlagenes Geschlecht.
Und zitiert wird in diesem Zusammenhang der Satz des Klassikers Friedrich Schiller:
So ist diese Abart euer Sohn nicht mehr.
Für das lateinische Degenerare wird damals als deutsches Pendant das Verb abarten gebraucht. Wir kennen das spätere Entarten. Es heißt bei Grimm:
Aus der Art schlagen, von der ursprünglichen Natur abarten.
Und zitiert wird ein anderer deutscher Klassiker, nämlich Wieland:
Das Geblüt kann leicht abarten. Der Sohn ist vom Vater abgeartet.
Unter dem Substantiv Abartung finden wir auch schon den Synonymbegriff Entartung. Das dazugehörige Verb entarten wird von Jakob Grimm 1862 im dritten Band des Deutschen Wörterbuchs zitiert. Der Vater der deutschen Klassik, Friedrich Gottlieb Klopstock, darf auch als Vater dieses Wortes gelten. Hier die wohlklingende Stelle:
Entartet, Romulus Enkel, und gleicht bei dem Wollustmahle dem Tier.
Es wäre gewiss ungerecht, wollte man nun alle Schuld für die geistig-moralische Entgleisung der Deutschen, um nicht zu sagen ihre intellektuelle Entartung bis hin zu Hitler und der damit zusammenhängenden nationalen Katastrophe, es wäre ungerecht und simpel, alle Schuld dafür nur bei den viel zitierten Brüdern Grimm zu suchen. Trotzdem muss gesagt werden, dass die beiden Sprachforscher nicht unwesentlich zu der geistigen Verwirrung der Deutschen beigetragen haben, indem sie sich, ich möchte sagen, reaktionär auf eine Vergangenheitsutopie eingelassen haben, deren Ziel die Verneinung, Verdrehung und Verfälschung der deutschen Geschichte gewesen ist und deren Resultate wir nicht nur kennen, sondern deren Opfer wir und andere im 20. Jahrhundert geworden sind. Zum Beweis möchte ich ein Zitat von Jakob Grimm aus Band 1 des Deutschen Wörterbuchs anführen. Das Stichwort Acheln, ein Synonym für Essen, ist für den großen Sprachforscher
ein undeutsches, aus der jüdischen und Gaunersprache entnommenes Wort.
Es ist schwer, ein 33-bändiges Nachschlagewerk, an dem zahllose Wissenschaftler in einem Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten gearbeitet haben, in einer Stunde auch nur annähernd zu beschreiben, zu würdigen oder zu kritisieren. Dies fällt umso schwerer, als die Arbeit an diesem gigantischen Wörterbuch durch zwei Weltkriege und europäische Kulturkatastrophen unterbrochen worden war, trotzdem zu Ende geführt wurde. Und wir Nachgeborene jetzt erst zu ahnen scheinen, dass die geistigen Ansätze der Brüder Grimm sehr viel mit den moralischen und politischen Deformationen der deutschen Identität zu tun haben. Gewiss, weder die Grimms noch die von ihnen zitierten klassischen Autoren haben vorhersehen können, dass sich ein Adolf Hitler eines Tages ihrer Wert- und Weltvorstellungen bedienen und die Urväterideologie zur Rechtfertigung seiner Ausrottungsfantasien und Ausrottungsorgien heranziehen würde. Aber die von den geistigen Tätern angeschlagenen Töne klingen uns heute doch schriller in den Ohren als den Menschen des Jahres 1854, als Jakob Grimm pathetisch verkündete:
Aller eitlen Prahlsucht Feind, darf ich behaupten, dass gelinge es, das begonnene schwere Werk zu vollführen, der Ruhm unserer Sprache und unseres Volks, welche beides eins sind, dadurch erhöht sein werde. Deutsche geliebte Landsleute, welches Reichs, welches Glaubens ihr seid, tretet ein in die euch allen aufgetane Halle eurer angestammten, uralten Sprache. Lernet und heiliget sie und haltet an ihr. Eure Volkskraft und Dauer hängt in ihr. Noch reicht sie über den Rhein in das Elsass bis nach Lothringen, über die Eider tief in Schleswig-Holstein, am Ostseegestade hin nach Riga und Reval, jenseits der Karpaten in Siebenbürgens altdakisches Gebiet. Auch zu euch, ihr ausgewanderten Deutschen, über das salzige Meer gelangen wird das Buch und euch wehmütige, liebliche Gedanken an die Heimatsprache eingeben oder befestigen, mit der ihr zugleich unsere und eure Dichter hinüberzieht, wie die englischen und spanischen in Amerika ewig fortleben.